Okay, Lukas 8, Vers 22. Lukas 8, Vers 22. Mal zusammenfassen, weil letzte Woche hatte ich ja ein Thema auf dem Herzen, was für mich Gemeinde ist und Gemeinschaft. Von daher will ich es nur noch mal kurz aufgreifen. Ne? Maria kommt, also die Mutter von Jesus, und die Halbbrüder kommen. Und Jesus ist gerade wieder am Lernen. Seine Jünger sind um ihn, versammelt in irgendeinem Haus oder Gebäude oder sonst wo. Und auf einmal kommt ein Jünger, der von dem geschickt wird. Und sagt so, hey, du sollst mal rauskommen, Maria ist da, deine Mutter ist da und deine Brüder sind da, die wollen mit dir sprechen. Und Jesus guckt halt in die Runde bei den Menschen, die um ihn sitzen, um ihn zu hören, und sagt so, ihr seid meine Mutter und meine Brüder, ne? Ihr seid Familie, ihr seid, weil ihr das Wort hört und weil ihr auch das Wort tut, ne? Und hatte ich schon gesagt, so, dass es ziemlich deprimierend sein muss, so, oder demütigend für Maria, und die Halbbrüder, soweit, die waren halt berühmt, ne, zu der Zeit. Aber was ich nicht vergessen will und noch dazu sagen will, ist halt, dass man halt gucken muss, was daraus passiert. Weil ab dem Moment taucht Maria immer wieder auf, ne? Auf einmal ist sie mittendrin. Im Endeffekt ist Maria die einzigste mit Johannes, dem Apostel, die bis zum Tod dastehen. Ne? Eine Frau, die Demut gelernt hat und auf einmal Jünger Jesu wird und mehr als nur Mutter Jesu. Ne? Und dann sagt Jesus am Kreuz zu Maria, siehe dein Sohn, und zu Johannes, siehe deine Mutter. Ne? Ich bin nicht mehr dein Sohn oder dein Kind oder sonst was, sondern jetzt gebe ich dir anstelle von jemand anderem, der für dich sorgt. Ne? Und auch ein Halbbruder ist ganz berühmt, der hat einen kleinen Brief geschrieben, im Neuen Testament, Judasbrief. Ne? Ist auch ein Halbbruder von Jesus, doch erst zum Jünger geworden und ist Jesus nachgefolgt. Und was er da schreibt, ist echt, du merkst richtig seine Demut in Jesus als Gott. Ne? Und seine Weisheit und seine tiefe Erkenntnis, die zeigt, dass er viel zugehört hat, viel nachgedacht hat, viel im Gebet verbracht hat und tut, was Gott ihm gesagt hat. Ne? Von daher, es waren jetzt keine schlechten Menschen oder so, sondern brauchten halt so ein, ja, wir sagen bei uns ein Anhalt Bommersche, aber halt so ein Stupser, so ein Arschtritt, so eine Schelle, ne, wisst schon, ne? Von daher, wenn ein Bruder oder eine Schwester mal zu dir kommt oder Gott im Geist und dich ermahnt oder demütigt, weil er die Wahrheit sagt oder sie, dann schätzt das nicht gering. Es waren schon oft Brüder und Schwestern da, die mir so einen Arschtritt gegeben haben, ne? Und das tut erstmal weh und dann kommt doch erstmal das Ego und du denkst so, lass mich doch in Ruhe, so, ne? Aber im Endeffekt dann, der Weise lässt sich unterweisen, ne? Und da kommt auch eine gute Frucht. Von daher, lass uns weiterlesen. So, die Theorie hört jetzt auf, weil bis jetzt war alles so Leere. Ne? Die Jünger waren dabei, sind aufgewachsen, haben Wunder gesehen, haben Jesus zugehört und so weiter, haben Fragen gestellt, warum immer Gleichnisrede und so weiter. Ne? Und jetzt fängt es an, dass Gott diese jungen Gläubigen, sage ich mal, ins Wasser stellt. Ne? Jetzt müssen sie anfangen, ihren Glauben zu beweisen, ganz praktisch. Ne? Also fangen wir an mit der ersten Prüfung. Jesus stillt den Sturm. Und es geschah an einem der Tage, dass er und seine Jünger in ein Schiff stiegen. Er sprach zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Und sie fuhren ab. Auf der Fahrt aber, da schlief er ein. Man die anderen Evangelien vergleicht, Jesus hat gerade gelehrt, da war eine riesen Volksmenge, die sind echt müde. Ne? Die haben wenig, keine Zeit zum Essen gehabt oder zum Ausruhen oder sonst was, sondern waren alle nur am Dienen. Und auch Jesus ist erschöpft. Ne? Mich beruhigt, dass das auch Jesus müde ist. Ne? dass auch Jesus geschlafen hat. Dass nicht irgend so ein christlicher Spinner kommen kann zu mir und sagen kann, so, naja, du bist nicht im Heiligen Geist, sonst du brauchst nämlich keinen Schlaf. Ne? Jesus hat also oft mal mittendrin am Tag ein Nickerchen gemacht. Finde ich super, gefällt mir. Ne? So mache ich auch ab und zu und das tut mir echt gut. So einfach mal in so ein, in Anführungsstrichen, in so ein Boot steigen und mal an einem Ort fahren, wo einfach keine Sau zu dir kommen kann. So, ne? Einfach mal Handy aus oder was auch. Jetzt habe ich mein Meer oben, endlich. Bis jetzt hatte ich immer mein Bett, weil ich kein Arbeitszimmer hatte. Und jetzt habe ich meine zweite Etage mit meinem Arbeitszimmer oben drauf und mein Bild mit meinem Meer. Und jetzt sitze ich da auf meinem Stuhl mit meinem Schemel so und gucke mir so das Meer an. So ein schön. Endlich mein eigenes Boot. So ein und das Coole ist, die Leiter, die kann ich einfach hochnehmen und kann keiner hoch. Ist das nicht toll? So, wenn du weiterliest, in anderen Übungen siehst du auch so, die kommen an Land so, und dann wartet auch schon die nächste Menge. Die sind einfach rumgelaufen. So, ne? Irgendwie nie Ruhe und nie Zeit. So, aber trotzdem mit dieser Kraft. Ne? Also sie fuhren ab und Jesus schlief auf der Fahrt. Da fiel ein Sturmwind auf den See und das Schiff, das füllte sich. Sie waren in Gefahr. Da traten sie hinzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Ne? See von Genezareth ist ein Riesending. Ne? Es sind noch krasse Berge da und das Wetter kann so schnell umschlagen, so dass auf einmal, ne, du hast einen wunderschönen Himmel, keine Wolke da, die Sonne brieselt, ne? So du sitzt im Boot und die Wellen, da sind keine Wellen, sondern du gleitest einfach so mit dem Boot hin und so und auf einmal siehst du wie so eine Front drauf kommt so und es fängt an zu stürmen und zu regnen und zu hageln und die Wellen peitschen so und also es ist super gefährlich auf dem See, ne? Und jetzt waren ja hier auch erfahrene Fischer im Boot, ne? Die kannten sich aus mit dem Wetter, die kannten sich aus mit den Zeichen am Himmel und sonst was und auch wie man ein Boot halten kann auf so starken Wellen so und auf einmal kommt halt ein Sturm und ich musste halt auch an ich sehe das immer geistlich, ne? Also ich meine, da kam ein Sturm, so das ist wirklich passiert, aber ich denke, nichts passiert ohne Grund. Ne? Und ich muss halt mein Leben gucken und ich denke so, ja, manchmal mache ich alles richtig und veräußere mich total so, dass ich nicht mehr laufen kann. Ne? Und du denkst so, jetzt hast du dir auch wirklich eine Pause verdient. Ne? So hast doch deinen Ort gefunden, wo du Ruhe hast, ne? Machst dein Nickerchen, so und auch die Jünger brauchten Ruhe und so und auf einmal schickt Gott einfach so einen Sturm, ne? In diese Ruhe. So, warum? Ich meine, wenn man nicht falsch macht, so, dann braucht auch keinen Sturm schicken. Keine Anfechtung, ne? Keine Versuchung, kein Feind oder irgendwas, was einem so aus der Bahn wirft, dass man echt um Panik schreit. Ne? So ein Hier sind erwachsene Männer, ne? Der Petrus, das war so ein Haudegen, ne? So ein, ich stelle mir den als richtig großen Mann vor, stark, ne? Und wir wissen ja, wie er so drauf ist, ne? So ein Typ, so der denkt nicht nach, der tut so, ne? Super schnell begeistert für alles so und dann powert er auch durch und zieht das durch, ne? Egal was da steht. Denk nur dran, im Garten Gethsemane, dann als die Soldaten kommen und die Hohepriester, um Jesus abzuführen, da ist Petrus der Einzige mit dem Messer in der Hand, ne? Sein Schwert. So ein, und da ist eine Legion von Soldaten vor ihm. Ich habe jetzt die Zahl vergessen. 600 ist eine Legion oder so? Oder 6000? Ja. Ja, kommen wir noch hin. So ein haufenweise Soldaten, ne? Also da waren nicht nur so 3, 4, 5 Hohepriester, die da ankamen, mit 5 Soldaten oder so, ne, wie man es im Film sieht, sondern das war eine Armee, die da kam und da ist dieser Petrus. Ne. Was macht der? Ich meine, der sieht gar nicht die Zahl da, ne, sondern der nimmt einfach sein Schwert und haut drauf los, so, ne, so ein, trifft ein Ohr, damit kannst du niemanden töten, so, ne, aber so, ne, du siehst einfach so einen impulsiven Mann, ne, der nicht nachdenkt. So ein, was, und die Männer sitzen hier und im Markus 4, 38 ist noch ein bisschen genauer beschrieben, wie das hier abläuft. Da schreien sie, Meister, Meister, kümmert es dich denn nicht, dass wir umkommen? Also die sind voll in Panik. Und Jesus? Pennt. Das Wasser läuft in das Boot schon rein. Die sind die ganze Zeit am Schippen und es wird voller und voller. Und der Wind wird schlimmer und schlimmer und man kann sich nicht mehr halten. Im Matthäus-Evangelium steht, dass wir wie besoffen sind. So einfach eine lebensbedrohliche Person. Und Jesus, und das verstehe ich halt nicht, und Jesus liegt da und pennt. Auf seinem Kissen steht in Lukas oder Matthäus. Und Jesus, er stand auf und befahl dem Wind und die Wasserwogen und sie legten sich und es wurde still. Jesus ist irgendwann so genervt, steht auf und sagt kein Wort, geht zum Bootende, guckt auf das Wetter und auf die Wellen und auf diesen Anfechtungen, die da kommen und sagt Ruhe. Und auf einmal, keine Wellen mehr, die Wolken klären sich auf und alles ist wieder wie im Hochsommer, ne? Blauer Himmel, keine Wolken, die Sonne scheint und alles ist ruhig. Und genau das ist das Geheimnis von einem erwachsenen und einem gottesfürchtigen Christen. Weil Stürme kommen auch zu Nichtchristen. Katastrophen, Situationen, wo du rausgerissen wirst, Momente, wo du voll in Panik oder Angst bist, Momente, wo du hilflos einfach bist. Wenn du auf dem Boot, auf dem See oder im Meer im Sturm bist, du kannst halt nichts machen. Du kannst nur Wasser rausschöpfen und versuchen, dich nicht einzupullern, obwohl das auch nicht auffallen würde. Ne? Du kannst nichts tun, außer nur warten und hoffen, dass der Sturm sich legt und das Boot nicht krachen geht, du mit. Ne? Und solche Situationen schickt auch Gott in unser Leben. Einfach, wo uns mal den Halt wegnimmt und wir einfach nur vertrauen können, ne? Und nicht wissen, wie geht's aus. Ne? Paulus, der auch alles richtig gemacht hat, der war zwei- oder dreimal im Schiffbruch. Ne? So ein Schiffbruch heißt nicht, dass du irgendwas falsch machst oder so eine hilflose Situation, wo du dir nicht sicher bist und auch keinen Glauben findest, weil es einfach übersteigt, bedeutet nicht, dass Gott dich straft, sondern es bedeutet, dass du selber erkennen sollst, wie fest ist dein Glaube? Stell dir vor, es würde immer Sonne sein. Du wärst in deinem Boot, du würdest paddeln, Jesus sitzt auch immer mit dem Boot, ne? Und alles läuft easy. Ich meine, dann kommst du an, auf der anderen Seite, ne, bei Gott in der Ewigkeit und kannst sagen ich habe einen echt starken Glauben. Ich habe nicht einmal gewankt. Ich war immer bei dir, habe immer auf dich gesehen, immer dir zugehört. Hier kommt ein Sturm und Jesus steht auf und sagt Ruhe. Das ist eine Lektion, die er den Jüngern gibt, aber auch uns heute später als seine Jünger. Ja, was ist der Fehler von den Aposteln hier? Und dass sie sind gestresst und das ist normal. Stress kommt in unseren Alltag rein, ne? Aber sie sind gestresst und schauen halt auf sich. Ne? Sehen, wie der erfahrene Fischer da Panik kriegt und schöffelt wie ein Blöder, wie Johannes einpullert und heult, hier der Markus, der Zweifler, Thomas, der Zweifler, sagt oh Mann, Gott hat uns verlassen, alles ist zu Ende und klar und, ne, und ist klar, wenn du auf gestresste Menschen guckst und du im Stress bist, wirst du noch gestresster. Ne? Ist super wichtig, dass man jemanden in der Runde hat, wenn alle in Panik sind, der immer ruhig ist im Stress. Ne? Es gibt so Menschen. Zum Beispiel, wenn ich im Stress bin, ich werde immer ruhiger. Warum auch immer. Ich hatte schon so viele fast Unfälle, wo der Beifahrer oder ich als Beifahrer geschrien hat ums Leben, ne? Und ich saß da. Und mein Kopf ging dann nur so ab, ne, jetzt werde ich sterben. Auch als Nichtchrist schon, ne? Der andere schreit halt so laut, so ist auch bei Dorot und mir und das ist ganz gut. Ist immer gut, jemanden zu haben, der Ruhe reinbringt in dein Leben. Wenn du jemanden hast, perfekt. Hab den an deiner Seite. Ne? Aber was echt schlimm ist, wenn der Mensch auf Menschen guckt, um eine Lösung zu finden. Wenn du gute Menschen um dich drum hast, die funktionieren, super. Aber leider macht es Gott oft so, und ich merke das hier mit der Gemeinde. Wenn einer ein Problem hat, hat das nicht nur der, sondern da gehen viele gerade durch. Ne? So irgendwie, dass man sich gegenseitig genau weiß, wie man erbauen kann, weil man gerade den gleichen Mist durchmacht und hört, was Gott zu einem selber sagt. Ne? So ein, aber das, was wir eigentlich machen sollten, was wir hoffentlich gelernt haben daraus, ist, okay, wir gucken jetzt nicht auf die Hilflosigkeit, sondern wir gucken auf Jesus. Hätten sie auf Jesus seine Stille geguckt und auf seine Ruhe, dann wären sie ruhiger geworden. Ne? So ein, wenn sie vertraut hätten, dass er ist, wer er ist und dass er kann, was er kann und macht. Ne? Und das ist eben das große Geheimnis und unser großes Glück. Wir haben immer diesen ruhigen Jesus mit. Ne? Weil ich weiß, wie oft ich in Panik gerate, wo ich dann nicht mehr ruhig bin, sondern gestresst. Ne? Schade, dass ich das nicht immer bin. So ein, ne, obwohl ich hin und her bin wie so ein Huhn ohne Kopf. Ne? Oder wo ich so mich einigle, so ein, dass ich denke, es wird nie besser, es kann nicht sein. Ne? So ein Ausquatsch. Dann kommst du ins Gebet rein und du suchst deinen Herrn so und du fängst an zu lesen und du siehst die Verheißung, die er hat. Dass wir uns nicht fürchten müssen und du gehst ruhig aus diesem Gebet raus, weil du diese Stille gesucht hast in Gott. Ja. Das Schlimmste, was man machen kann, wenn man hilflos ist, ist überall Stille zu suchen, aber nicht bei dem, der wirklich als Einziger ruhig ist. Ja. Jesus ist fähig, Ruhe zu bringen in diesen Sturm. So ein und du siehst ja, so sie schreien um Hilfe und Gott hilft auch. Ne? Jesus steht einfach nur auf und sagt, jetzt ist Ruhe. So. Aber was du nicht vergessen darfst, so ich bin mir sicher, die schreien schon eine Weile. Ne? Und Jesus pennt doch eine Weile. Ne? Und auch das finde ich in meinem Leben mit Gott so, die Stürme sind da manchmal. Ne? Und manche sind nur klein, so und andere sind ein bisschen stärker. So, aber ich schreie zu Gott und trotzdem ist es so, als ob er halt kurz mal weg ist, so, ne? Irgendwie bleibt die Situation oder die Hilflosigkeit oder die Sorgen so und aber das Ding ist so, das ist der Moment, wo man anfangen muss, halt Gott zu vertrauen und zu sagen so, aber du stehst auf zur richtigen Zeit und du greifst ein zur richtigen Zeit. Ne? Die meisten Sachen sind uns doch eh schon viel zu hoch. Und gerade hier mit der Gemeinde habe ich Situationen kennengelernt, so wo Menschen sich rein begeben oder drinne sind. Wo ich als Mensch nur drauf gucke und sage, das ist aussichtslos, das ist, wie kann da noch irgendwie was gut werden oder gerettet sein? Ne? So, aber Gott kann. Und das ist meine Ruhe. Vers 25, da sprach er zu ihnen, na, wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten und sie verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser befiehlt? Uns ihm gehorsam sind. Ja, das ist Gott. Eine Sache, mit der ich jetzt letztens konfrontiert wurde und wieder neu drüber nachdenken musste, war, wie sieht der, der an Gott glaubt, wie sieht er Jesus an? Aus welchem Blickwinkel? Ne? So ein, und Gott hat uns so viele schöne Blickwinkel gegeben, ne, der Ehegatte, ne, der Verlobte, so ein, was Ehemann und Ehefrau, die engste Verbindung überhaupt, die ein Mensch machen kann, ne, ein Vater und nicht nur jemand, der für einen sorgt und der einen Grenzen setzt und einen beschützt und lehrt und Weisheit gibt, ne, einem darauf aufpasst, dass man gesund wächst als Kind, so ein, aber nicht nur das, sondern auch Papa, ne, was bedeutet auch nicht nur jemand, der für Ordnung sorgt und dass für alles gesorgt ist, wie ein Chef, sondern auch jemand, der kuscheln will, der einen lieb hat, nicht nur liebt. Ne? So ein, ich bin verpflichtet, jeden Menschen zu lieben, egal ob Freund oder Feind. Oder ist mir egal. Ne? So ein, aber ich bin zum Glück nicht dazu verpflichtet, jeden Menschen lieb zu haben. Das ist ein Riesenunterschied. So, das heißt, manche muss ich ertragen, ne, andere ertrage ich sehr gerne. So, und Aber bei Gott können wir wissen, weil uns das Bild gibt, so, er hat uns lieb. Er wartet und freut sich, wenn wir kommen und Nähe suchen und uns ausruhen. Aber das allein reicht nicht, um diesen Stürmen Herr zu sein, die das Leben halt bringen und die Zeit hier unten. Sondern wir brauchen auch den Blick, er ist Gott, er ist Herrscher, er ist König der Könige, er ist ein Herr, ein Chef, der einen Plan hat und der seinen Plan durchzieht, der was aufbauen will, mit Weisheit. Er ist der, der thront und regiert über alle Himmel und alle Wesen, die gemacht sind, egal wo. Ne? Über alle Aliens, die Engel, die Seraphim und Cherubim, ne? Über alles, was kreucht und fleucht und denken kann oder noch nicht mal denken kann. Er ist der, der alles in seiner Hand hat. Und wenn er sagt Ruhe, dann ist Ruhe. Ne? Wenn er sagt Licht an, ist Licht an. Wenn er sagt Licht aus, ist Licht aus. Und da ist kein einziger, der fähig ist, an diesen Schalter ranzukommen, um irgendwas an- und auszumachen. Das schafft nur er. Von daher ist es auch wichtig, dass man eine Gottesfurcht wächst und auch die Gottesfurcht benutzt in Gnade und Liebe. Und ich persönlich für mich glaube, um wirklich durch die Stürme zu kommen und gesund aufzuwachsen, seinen Herrn wirklich kennenzulernen in allen Facetten, um zu reifen und Vorbild und Licht zu sein, bedarf es eine Balance zwischen den beiden. So eine gesunde Balance. Weil ich kenne viele, die die Gnade ausnutzen und das Gott nicht mehr als Freund und Papi, ne? Aber die andere Seite nicht betrachten und da kommst du in einen Sturm rein, der zu stark wird und du kommst ins Fleisch und fällst. Ne? Und dann gibt es andere, gute Nacht. Und dann gibt es andere, die ihren Schwerpunkt vom Blick her auf Gottes Herrscher und König und Meister und bringt Ordnung und Gesetze, ist Richter. Ne? Aber auch da kommt der Sturm und du kannst nicht bestehen. Ne? Aber die beide Seiten im Boot haben von Jesus, die sind gesund. Die haben alles, was wir brauchen. Ne? Von daher lasst uns Gott kennenlernen und zwar so, wie er ist. Lassen uns nehmen, wie er ist. Und heutzutage ist es wichtig, denn je zu sagen, lass nicht zu, dass nur ein Wort hinzu oder weggenommen wird von dem, was Gott gesagt hat. Ich will auch dieses Gebot halten, Gott zu lieben mit ganzem Herzen und ganzem Verstand und mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Und ihn zu lieben heißt, dass ich mich zurückstelle und ihn so nehme, wie er ist. Von daher, kurze kleine Predigt heute, aber mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Lass uns beten. Herr, diese Stürme, die kenne ich gut und die Kämpfe. Ja, und ich habe das Gefühl, je sauberer ich gehe und je mehr Siege ich erringe und je mehr ich dein Wirken sehe und gute Frucht so, desto stärker sind die Stürme. Und manchmal ist es so, dass ich einfach müde bin, wie Hesekiel, Quatsch, wie Elia, der dir dient und an seinen Grenzen ist und einfach müde ist und sich da unter so einen Baum setzt und sagt, Gott, nimm mich zu dir, ich will sterben, ich kann nicht mehr und will nicht mehr und du kommst und schickst ihm einen Engel zweimal, der ihn ermutigt und Essen hinlegt und Trinken und dann schickst du ihn 40 Jahre in die Wüste, 40 Tage in die Wüste auf einmal, so, wenn er gestärkt war aber dann begegnest du ihn auf dem Berg und du kommst und gibst ihm ein Erdbeben und ein Feuer und ein Donner, aber in all dem bist du nicht zu finden. Und dann kommt dieser leise, säuselnde Wind auf einmal und er verhüllt sein Angesicht, weil er merkt, so du steckst da drin her. Und da wollen wir darauf achten, ja, dass. Wir wollen Ehrfurcht kriegen auch vor deiner Stille und nicht sofort in Angst fallen und umkippen, weil es donnert und tobt und Gewalt da ist, die wir nicht beherrschen können, nicht kontrollieren können, sondern Wir wollen dich finden in diesem ruhigen Ton. Und ich bitte dich, dass du in unserem Boot sitzt und uns begleitest und uns rettest, jedes Mal aufs Neue, bis wir endlich am anderen Ufer sind, wo unser Zuhause wartet. Danke, dass wir mit dir sicher sind und dass wir so viel haben. Ja. Bitte segne. Amen.